Themen, die weltweit wichtig sind und Hintergründe zu aktuellen Nachrichten, wo manchmal in den Nachrichten aber doch ein bisschen wenig Zeit bleibt. Darüber sprechen wir in unserem Weltspiegel-Podcast jede Woche mit den Auslandskorrespondentinnen und Auslandskorrespondentinnen der ARD und Experten eine ganze halbe Stunde lang. Ich bin Janina Werner, schön, dass ihr dabei seid. 100.000 Tote, 80% der Jemeniten sind auf humanitäre Hilfe angewiesen und Millionen Kinder sind unterernährt. Seit 6 Jahren herrscht im Jemen Krieg und das ist die traurige Bilanz. Die Vereinten Nationen sprechen von der größten humanitären Katastrophe unserer Zeit, aber doch irgendwie ist nach 6 Jahren auch immer noch keine Lösung in Sicht. Wer ist an diesem Krieg beteiligt? Was macht die Situation im Jemen so kompliziert und wie ist da eigentlich gerade die aktuelle Lage? Darüber wollen wir in der heutigen Folge sprechen, und zwar mit dem ARD-Korrespondenten Alexander Stenzel, mit Marwan Abdelghafor, er ist Arzt und kommt aus dem Jemen, und mit der Politikwissenschaftlerin Mareike Transfeld. Seit 6 Jahren bekämpfen sich auf der einen Seite die Houthi-Rebellen, die werden vom Iran unterstützt. Auf der anderen Seite steht die Regierung von Abd Rabbu Mansur Hadi. Präsident Hadi ist international anerkannt und wird von Saudi-Arabien und einem Militärbündnis unterstützt. Beide Seiten nehmen keine Rücksicht auf Zivilisten und die Lage im Land ist sehr dramatisch. Die Houthi-Rebellen kontrollieren große Teile des Landes, zum Beispiel den größten Teil im Norden und die Hauptstadt Sanaa. Die Region Marib war eine der letzten vermeintlich sicheren Regionen und die Houthis haben jetzt seit Februar ihre Offensive auf diese Region verstärkt. Was bedeutet das für die Bevölkerung? Das frage ich meinen Kollegen, ARD-Korrespondent Alexander Stenzel in Kairo. Hallo.
Hallo.
Die Houthis haben ihre Offensive auf die Region Marib verstärkt. Ne? Was heißt das denn jetzt genau?
Ja, das sind extrem heftige Gefechte, eine sehr große Schlacht, sozusagen einer der schwersten Kämpfe seit der Schlacht um den großen Hafen Hodeida 2018. Und worum geht's dabei? Die Houthis versuchen, Marib einzunehmen, weil sie dann eben Zugang zu Öl und Gas haben, also eine Einnahmequelle. Und man muss sich mal klar machen, wie wichtig Marib ist, nämlich 9 von 10 Gasflaschen, die die Haushalte zum Kochen benutzen, kommen aus dieser Region. Und noch ganz wichtig, von Marib führt der eine direkte Straße nach Saudi-Arabien. Und die möchte natürlich die Regierung aus dem Süden, die Hadi-Regierung, also der Präsident, natürlich nicht preisgeben, weil man den Zugang zu Saudi-Arabien halten möchte. Und deswegen sind die Kämpfe so heftig im Moment.
Diese Region ist ja auch irgendwie eine der letzten sicheren Regionen. Und da sind, glaube ich, auch sehr viele Geflüchtete innerhalb des Landes hingegangen, richtig?
Richtig, das kommt noch erschwerend hinzu. Dort sind sehr, sehr viele Flüchtlinge. Die geraten dadurch natürlich enorm unter Druck, weil natürlich jetzt auch in dieser Region keine Lebensmittel zum Beispiel transportiert werden können. Das macht ja keiner, dass da irgendjemand in diese Kämpfe reinfährt, um Lebensmittel abzuliefern. Das heißt, die Not dieser Menschen, die geflüchtet sind, die wird noch größer werden. Und man muss ja insgesamt sagen, dass es den Binnenflüchtlingen in Jemen ohnehin schon extrem schlecht geht, weil die Versorgungslage eben so schlecht ist und weil auch die UN große Probleme haben, entsprechend viele Güter ins Land zu bringen. Von den 28 Millionen Jemeniten sind 20 Millionen auf Hilfe angewiesen und 2,2 Millionen Kinder sind unterernährt.
Was heißt das denn jetzt, wenn jetzt diese letzte vermeintlich sichere Region eingenommen wird von den Houthi-Rebellen?
Naja, die versuchen natürlich damit eine Wende des Krieges herbeizuführen, einen Sieg gewissermaßen. Aber ich ganz persönlich glaube nicht, dass auch nur irgendjemand diesen Krieg gewinnen kann. Weil ja auch der Süden zum Beispiel, da haben wir ja die Separatisten, die mit der Hadi-Regierung auch nicht zufrieden sind und auch eine andere Agenda haben. Die Houthis haben ihre eigene Vorstellung, wie das Land zu regieren ist. Also militärisch, glaube ich, kann man da letzten Endes nichts gewinnen. Und die Erkenntnis aber hat sich eben leider nicht durchgesetzt und man muss sich vorstellen, dass eben die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition seit 6 Jahren dort Krieg führt, unglaublich viel Geld ausgibt, das Land in die Steinzeit bombt, aber nichts eines ihrer Ziele erreicht hat.
Warum ist es so wichtig für die Saudis trotzdem da Stellung zu behalten?
Sie haben den Krieg angefangen und da gibt es eigentlich aus der Sicht Saudi-Arabiens nur 2 Möglichkeiten, also eigentlich nur eine, der Sieg. Aber sie können natürlich den Krieg nicht gewinnen, kommen da aber auch nicht ohne Gesichtsverlust raus aus der Geschichte. Und das macht's, glaube ich, so kompliziert. Und man muss aber auch dazu sagen, als die Saudis den Krieg angefangen haben, war eigentlich klar, dass sie keine Bodentruppen reinschicken wollten und es auch bis jetzt nicht möchten. Und man kann einen Krieg eben nicht nur aus der Luft gewinnen. Also wären sie dieses Vorhaben ernsthaft angegangen, dann hätten sie Bodentruppen gebraucht, haben übrigens auch die Ägypter und die Pakistaner gefragt, ob die nicht Bodentruppen entsenden könnten für diesen Krieg. Aber die haben abgesagt, weil die Frage ist ja auch, was hat Ägypten oder Pakistan da zu gewinnen? Nichts. Und deswegen sind sie auch nicht gekommen.
Anfang der Woche gab es ja die Meldung, dass Saudi-Arabien eine sofortige Waffenruhe angekündigt hat oder zumindest vorgeschlagen hat. Was bedeutet das denn? Also ist da jetzt wirklich Waffenruhe direkt?
Nee, weil die Houthis haben das ja zurückgewiesen, weil das Angebot der Saudis für sie eben nicht ausreichend ist. Und möglicherweise wollen die Houthis selber gerade auch nicht aufhören zu kämpfen, weil sie ja versuchen, die Stadt Marib und die Region dort einzunehmen. Auf jeden Fall stellen die Houthis sehr, sehr hohe Ansprüche an Waffenstillstände. Das gab es ja auch schon in der Vergangenheit, die dann ziemlich schnell wieder gebrochen wurden. Also selbst wenn es jetzt zum Waffenstillstand kommt, der kann dann auch wieder von kurzer Dauer sein.
Jetzt spricht man auch immer von einem Stellvertreterkrieg in dem Fall. Was macht die Lage im Jemen denn so kompliziert? Wir haben jetzt schon gehört, dass verschiedene Parteien da beteiligt sind.
Ja, also Saudi-Arabien, deswegen sind die auch letzten Endes in den Krieg eingetreten, behaupten, dass die Houthis gewissermaßen die Hisbollah des Jemen ist. Und die Wahrnehmung des saudischen Königshauses ist eben, dass der Iran über die Houthis eine Bedrohung entsteht oder sie auch schon gibt. Und deswegen, als die Houthis 2014 dann Sanaa eingenommen hatten, haben die gewissermaßen dann die Notbremse gezogen und haben gesagt, wir müssen die militärisch eindämmen, damit der Iran nicht noch mehr an Einfluss gewinnt, den er ohnehin schon in der Region hat. Das war eigentlich so der Hauptgrund. Und da muss man auch sagen, mit der UN-Resolution bezogen auf den Jemen-Konflikt haben die Saudis dann auch gewissermaßen eine Legitimation für diesen Krieg bekommen und sehen sich dann im Recht.
Du bist Korrespondent in Kairo und warst das letzte Mal 2012 im Jemen. Ja. Woher bekommst du denn deine Informationen und wie kannst du über das Land berichten?
Ja, also das ist ganz schwierig. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition verhindert, dass wir Journalisten einreisen können. Also der Flughafen ist ja gesperrt. Also es gibt ja eine Blockade des von den Houthis kontrollierten Gebieten. Also das ist extrem schwierig, dorthin zu kommen nach Sanaa und mit extremen Risiken verbunden, sodass das nicht wirklich praktikabel ist, dass wir dort hinreisen. Und warum machen die Saudis das? Naja, sie wollen natürlich, dass keiner bei dem grausamen Krieg filmt, was den Menschen passiert. Aber wir haben glücklicherweise unseren Kollegen Mohammed Baza vor Ort, der seit Jahrzehnten für die ARD arbeitet. Und der besorgt uns dann Informationen und geht mit einem Kamerateam raus und dreht für uns. Dann gibt es noch vereinzelte Agenturen, die dann auch noch drehen. Aber insgesamt natürlich sehr wenig, sodass man über das Kriegsgeschehen einfach extrem wenig weiß. Der Kampf um Marib jetzt, da gibt es sehr wenige Bilder, also man kann sich da nicht wirklich ein zuverlässiges Bild machen. Und der Mohammed Baza in Sanaa, den können wir natürlich auch nicht dort in das Gefecht hineinschicken, das ist viel zu gefährlich. Aber ohne ihn, muss man sagen, hätten wir riesige Probleme, auch nur irgendetwas zu berichten aus dem Land.
Wenn du jetzt mit Mohammed Baza, der vor Ort ist, sprichst, was berichtet er dir denn da?
Er sagt, dass das Leid der Menschen halt immer noch weitergeht, dass es nach wie vor wahnsinnig viele unterernährte Kinder gibt in dem Land, denen geholfen werden muss. Und dass eben die Lebensmittel, die über die UN ins Land gebracht werden, oft einfach nicht reichen. Und dann hat man auch noch das Problem, also in Sanaa, dahin kann noch ganz gut geliefert werden. Aber wenn man tiefer ins Land geht, das muss ja alles irgendwie transportiert werden. Das ist eine Herkulesaufgabe, die die UN und die Hilfsorganisationen dort zu stemmen haben. Und das funktioniert halt nur ganz bedingt gut. Und Medikamente ist halt eben auch so etwas, was fehlt. Er sagt, es gibt eigentlich kaum Besserung in irgendeinem Bereich. Das ist ja eine Katastrophe.
Jetzt gibt es einen neuen US-Präsidenten, Joe Biden, und der hat angekündigt, dass den Saudis keine Waffen mehr geliefert wird für den Krieg. Und er hat auch eine Entscheidung von Donald Trump zurückgenommen, nämlich, dass die Houthi-Rebellen nicht mehr als Terrorgruppe eingestuft werden. Bedeutet das denn, dass jetzt eine Lösung für diesen Konflikt in Sicht ist?
Naja, nicht unbedingt. Also kaum hatte Biden seine militärische Unterstützung für Saudi-Arabien zurückgezogen, haben die Houthis eine neue Offensive gestartet, weil sie eben der Meinung waren, dass Saudi-Arabien jetzt geschwächt ist. Aber militärisch sind die vorerst mal nicht geschwächt. Die haben noch genügend Munition und Bomben, die sie abwerfen können. Also da haben sich die Houthis etwas verkalkuliert. Aber auf lange Sicht könnte das vielleicht schon was bewirken, weil Saudi-Arabien ist natürlich auch langfristig an guten Beziehungen zu den USA interessiert. Insofern ist da der Vorstoß von Biden schon extrem wichtig.
Okay, also heißt das, dass Biden auf jeden Fall dafür sorgen müsste, dass Saudi-Arabien da gesichtswahrend rauskommt? Verstehe ich das richtig?
Das denke ich schon, ja, weil Saudi-Arabien mit dem Kronprinzen Mohammed bin Salman, das ist ein Akteur, der, wie soll ich sagen, also extrem ehrgeizig ist und keine Niederlage, glaube ich, so ohne weiteres hinnehmen will und genau versuchen wird, dieses zu verhindern. Deswegen ist, glaube ich, das wichtig, dass da irgendwie was Positives für Saudi-Arabien dabei herauskommt.
Als Joe Biden dann verkündet hat, dass er keine Waffen mehr für den Krieg liefern wird, weißt du, wie das von den Jemeniten im Land aufgenommen worden ist? Gab es da jetzt irgendwie Hoffnung?
Die Houthis haben natürlich gejubelt, weil sie eben der Meinung sind, dass das auch unter Umständen eine Kriegswende herbeiführen könnte. Aber das glaube ich eben nicht, weil eben auch der Süden ganz andere Interessen hat. Also als die Houthis Sana'a, also wir sind noch relativ weit nördlich im Jemen, eingenommen haben, dann haben sie ja noch versucht, den Süden zu überrollen. Und da gab es ja schon Widerstand. Also da waren Saudi-Arabien noch gar nicht involviert. Und daran merkt man das einfach, wie schwierig das ist, dieses Land, das ja mal getrennt war in Nord und Süd, jetzt als Ganzes zu einen. Also wie das funktionieren soll, das wird extrem schwierig. Und letzten Endes kommt es dann, glaube ich, auch drauf an. Also nehmen wir mal an, man würde sich irgendwie auf eine politische Lösung einigen, dass man dann nicht sagt, also wir im Westen, oh, jetzt ist der Krieg vorbei, ist alles gut, sondern man muss dann das Land, glaube ich, einfach also massivst unterstützen. Weil Saudi-Arabien hat mit den Kampfflugzeugen wirklich extrem viel Infrastruktur zerstört, also Brücken, Straßen, was sie auch nicht hätte machen dürfen, und weil es gegen das Kriegsrecht verstößt. Aber sie haben es eben getan und auch Zementfabriken zerstört, Fabriken, die Milchprodukte herstellen etc. etc. Also was da alles kaputt gebombt wurde, das können die Jemeniten nicht alleine wieder aufbauen. Das schaffen die nicht. Die brauchen Hilfe von außen.
Vielen Dank für deine Einordnung und dass man dadurch ein bisschen besser verstanden hat, wer da betroffen ist und wer da gegeneinander eigentlich kämpft. Vielen Dank.
Danke auch.
Von 2012 bis 2014 hat Mareike Transfeld im Jemen gelebt. Sie ist Politikwissenschaftlerin und arbeitet mit der Forschungsorganisation Yemen Policy Center zusammen. Abdul Salam Al-Rubadi ist Forscher und er arbeitet für diese Organisation vor Ort. Er lebt in Sana'a und erzählt uns Folgendes.
There is shortage in the oil, diesel because of what is going on. People think that the militias hide this material.
Er sagt, dass das Öl und damit auch der Diesel knapp ist und dass die Leute glauben, dass die Milizen das Öl verstecken und dann auf dem Schwarzmarkt für teurere Preise verkaufen. Frau Transfeld, was bedeutet das denn für die Bevölkerung?
Das hat natürlich sehr dramatische Konsequenzen für die Lebensbedingungen, da dadurch eben auch Wasser sehr viel teurer wird, da diese für die Wasserpumpen gebraucht werden. Dadurch wird die Landwirtschaft teurer und dadurch werden auch Lebensmittel, die im Jemen selbst produziert werden, teurer. Aber er hat eben auch berichtet von Lebensmittelpreisen, die mittlerweile verdreifacht sind.
There are problems with the high prices. For example, one product is triple of its price 5 years ago, for example.
Die Menschen können sich das einfach nicht mehr leisten. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass der Jemen bis zu 90% der Lebensmittel importieren muss und dadurch eben auch sehr stark an internationalen Preisen abhängig ist.
Was sind das denn für Produkte, die die Jemeniten vielleicht auch selber konsumieren könnten?
Also es gibt schon eine kleine Landwirtschaft. Es werden einzelne Gemüsesorten angebaut. Aber das ist alles nichts, mit dem das Land wirklich selbstständig auskommen könnte.
Durch den Krieg haben ja mehr als 50% der Jemeniten ihre Arbeit verloren, ne? Und das in einem Land, wo es sowieso schon was sehr arm war, schon vor dem Krieg. Kann es da überhaupt Lösungen geben?
Ja, diese Abhängigkeit von der humanitären Hilfe ist tatsächlich ein sehr großes Problem. Und hier wäre es auf jeden Fall besser, zumindest einen Teil dieser humanitären Hilfe wieder nachhaltiger zu gestalten und eben wieder auf Entwicklung zu setzen. Natürlich müssen die Menschen, die wirklich in akuter Not sind, auch Hilfe kriegen. Das heißt auch Lebensmittel und Wasser. Aber andere Teile der Bevölkerung brauchen ja eigentlich nachhaltige Entwicklung, gerade im Bereich des Arbeitsmarkts. Es müssen Arbeitsplätze geschaffen werden, damit die Menschen sich eben die Lebensmittel wieder leisten können.
Können Sie da ein Beispiel sagen, also wie man das nachhaltiger gestalten könnte?
Ja, also ein gutes Beispiel ist im Wasserbereich. Das ist so, dass die staatlichen Wasserleitungen eben nicht mehr flächendeckend funktionieren oder einfach auch nicht mehr bedient werden und humanitäre Organisationen eben nicht versuchen, diese Wasserleitungen instand zu setzen, sondern eben eher im Sinne der schnellen Hilfe LKWs bezahlen, die dann Wasser an die Häuser und zu den zu Helfenden transportieren. Diese Wasser-LKWs sind sehr viel teurer als das Wasser, das eben durch die Wasserleitungen käme. Und dadurch geht dann eben auch einfach sehr viel Geld verloren, das man in die Infrastruktur investieren könnte und dadurch eben nachhaltig Zugang zu Wasser schaffen könnte.
Jetzt haben Sie selber im Jemen gelebt. Wie ist das denn für Sie, wenn Sie jetzt auf Ihre Zeit da zurückblicken und wenn Sie sehen, was in diesem Land da gerade passiert?
Das ist eine unheimlich dramatische Entwicklung, die dieses Land mitmacht, die ich auch in den letzten Jahren sehr intensiv verfolgt habe. Das macht persönlich sehr betroffen. Natürlich habe ich auch sehr viele Freunde, sehr langjährige Freunde, die ich in den letzten Jahren sehr eng begleitet habe. Vor allen Dingen ist es aber natürlich einfach eine absolute Katastrophe für Jemeniten, die in ihrem eigenen Land leben wollen, die sich 2011, als man eben auf die Straße ging, um für bessere Lebensbedingungen zu demonstrieren, sich erhofft hatte, einen besseren Staat aufzubauen, in dem jeder teilhaben kann, in dem jeder Arbeit findet und irgendwo sein Schicksal selbst in die Hand nehmen kann. Das ist nun für sehr viele Leute verloren gegangen und das ist schon sehr bitter. Aber dennoch muss ich unterstreichen, dass es trotz dieser wirklich sehr schlechten Situation, gerade im humanitären Bereich, es eben doch noch zivilgesellschaftliches Engagement gibt. Es gibt Künstler, es gibt junge Leute, die sich engagieren, die immer noch daran arbeiten, dass sich das Land und die Lebensbedingungen auch wirklich verbessern. Und da lohnt es sich wirklich hinzuschauen, diese Menschen zu unterstützen, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Denn der Jemen ist tatsächlich nicht nur Leid und Krieg.
US-Präsident Joe Biden möchte ja zurück zu mehr Gesprächen und Verhandlungen mit den Konfliktparteien und neue Wege suchen. Was bedeutet das denn? Was glauben Sie, kann das eine Chance sein?
Es kann eine Chance sein, aber diesen Konflikt zu lösen ist wirklich sehr komplex. Wir haben ja auf einer Seite diese Intervention Saudi-Arabiens und der arabischen Staaten. Auf der anderen Seite haben wir die Houthis, die eben Sanaa eingenommen haben 2014 und die dort eben durch diese Intervention zurückgedrängt werden sollen. Dann haben wir die international anerkannte Regierung, die von Saudi-Arabien unterstützt wird. Wir haben irgendwo mehrere überlappende Konflikte und es ist nicht so ganz klar, welcher von diesen Konflikten US-Präsident Biden hier lösen möchte. Geht es hier um den Konflikt zwischen den Houthis und den Saudis? Sicherlich können die dort die Vermittlungen verstärken und zu möglicherweise zu einer Übereinkunft beitragen. Aber dann gibt es eben auch noch viele andere Konflikte parallel, die durch diesen Ansatz nicht gelöst werden können. Deswegen ist es tatsächlich diplomatisch sehr schwer, Fortschritte zu machen. Aber dennoch muss es weiter unterstützt werden, dieser diplomatische Weg. Es muss weiter eben auch Druck von außen geben, von der Zivilgesellschaft, dass auch die Stimmen gehört werden, die sich eben wirklich einen langfristigen, nachhaltigen Frieden im Jemen wünschen.
Warum ist es denn so wichtig, dass es eine Forschungsorganisation wie das Jemen Policy Center gibt?
Tatsächlich haben die Organisationen, die im Jemen arbeiten und dort versuchen, irgendwo die Lebensbedingungen zu gestalten, die Politik mitzugestalten, sehr wenig Informationen darüber, wie die Situation vor Ort ist. Ein Schwerpunkt unserer Forschung liegt auf staatliche Institutionen. Wir versuchen zu verstehen, welche der jemenitischen staatlichen Institutionen noch funktionieren und wie funktionieren sie und welche informellen Institutionen haben sich gebildet. Und wir versuchen irgendwo Ansätze zu entwickeln, diese Institutionen zusammen mit anderen Organisationen zu stärken und eben in einen umfassenden Ansatz zu integrieren. Und wir liefern eben dieses Wissen, also wirklich auch Detailwissen darüber, wie die Situation vor Ort ist.
Okay, vielen Dank für das Gespräch. Und manchmal hat man halt zwischendrin ein kleines Baby gehört, das gehört dazu. Vielen Dank.
Ja, danke auch.
Es gibt keine funktionierende Trinkwasserversorgung. Die medizinische Versorgung ist auch sehr schlecht im Land. Viele Familien wissen gar nicht, wann sie sich die nächste Mahlzeit leisten können oder auch Medikamente, die auch sehr rar und teuer sind. Schulen sind oft geschlossen und Kinder können deshalb jetzt ihre Eltern auch unterstützen, müssen arbeiten gehen. Marwan Abdelghafur kommt aus dem Jemen und lebt seit 10 Jahren in Deutschland. Er ist Arzt und hat eine App für den Jemen entwickelt, die in medizinischen Fragen den Jemeniten eine erste Orientierung und eine erste Hilfe geben kann. Hallo, Herr Abdelghafur. Was erzählen Ihnen denn die Menschen im Jemen, wenn Sie zum Beispiel mit Freunden und Bekannten sprechen? Welche Nachrichten bekommen Sie da?
Man bekommt schreckliche Nachrichten. Jetzt steht die dritte Corona-Welle vor die Tür. Da sind fast 71 Ärzte an Corona bis jetzt gestorben. Die Schulen sind jetzt nochmal geschlossen in verschiedenen jemenitischen Regionen. Die Krankenhäuser sind komplett außer Betrieb, die sind jetzt voll. Die Intensivkapazität ist auch außer Betrieb, zum Beispiel im Entail, das ist eine große Provinz mit 3,5 Millionen Einwohnern. Also diese ganze Menge von Leuten wird nur von 20 Intensivbetten versorgt und die sind schon belegt. Und die Leute, die sterben eigentlich zu Hause. Das Thema Corona zum Beispiel ist in den Rebellenregionen ist ein Tabuthema. Von Corona darf man nicht sprechen. Die offizielle Narration von den Houthis, von den Rebellen, läuft so, dass Corona immer Corona eine Lüge ist.
Die humanitäre Lage in dem Land ist ja sowieso schon schlecht. Also wenig medizinische Versorgung, ganze Krankenhäuser sind geschlossen. Also jetzt kommt Corona noch on top. Was macht das mit dem ganzen Land?
Die humanitäre Lage ist ja katastrophal im Jemen. Sogar auch in der Vorkriegszeit auch. Jetzt ist das ganze Land von der Pandemie jetzt erobert, im Griff gehabt. Also man weiß nicht ganz genau, was man anbieten kann. Wir haben eigentlich die größte Katastrophe der Welt. Das ist ein ganzes Volk. Die sind unter Pandemie jetzt, die leiden unter Pandemie. Die haben gar keinen Zugang zur medizinischen Versorgung. Für 70% der Bevölkerung, die weit weg von den Städten leben, die haben null Zugang zu medizinischer Hilfe oder Versorgung. Und das ist das Problem. Also das ist, diese 70% ist völlig unsichtbar. Was da läuft, wissen wir gar nicht. Aber da bekommt man nur Nachrichten direkt oder indirekt. Wir reden von 30%, die immer noch sichtbar sind. Und die leiden unter medizinischem Mangel, die leiden unter verschiedenen Katastrophen und Schwierigkeiten.
Sie haben die App Tabibi entwickelt. Tabibi heißt auf Deutsch mein Arzt. Und man kann dadurch eine erste Orientierung bekommen in medizinischen Fragen. Wie funktioniert das denn? Wie können die Jemeniten diese App nutzen?
Das ist eine kostenlose App von allen Beteiligten, das heißt von ärztlicher Seite und von der Seite der Patienten. Derjenige, der Probleme hat, kann einfach kostenlos die Applikation herunterladen. Da sind 33 verschiedene Fachabteilungen. Wenn man draufklickt, dann findet man eine ganze Liste von Ärzten, die drin sind, die aktiv sind. Kann man einfach auf einen Arzt klicken und dann die Beschwerde einreichen, die Frage einreichen mit Daten, mit Audiorekord. Da kann man auch doch eine ganze, auch sogar einen Roman reinschreiben, was er für Beschwerden hat und alles. Und dann wird sofort die Beschwerde wird sofort bearbeitet und von dem entsprechenden Arzt beantwortet. Und dann kriegt man doch eine kostenlose Beratung.
Okay, also man selber, wenn ich jetzt auch ein Dokument habe von einem ersten Arzt zum Beispiel, kann ich das auch hochladen und dann guckt sich jemand anderes auf der Welt das auch an, richtig?
Ganz genau. Dann bekommt der Arzt doch eine Alarm, dass er es gerade eine Beschwerde oder eine Frage bekommen hat, und dann wird alles schnell wie möglich bearbeitet. Innerhalb von 40 Stunden werden alle eingereichten Beschwerden bearbeitet. Da sind fast 50 bis 60 Ärzte jeden Tag aktiv von mehreren Ländern. Das 46% der Ärzte, die kommen aus dem Jemen oder die sind in Jemen lokalisiert, sag ich mal. Und 54% der Ärzte, die sind überall in der Welt, auch mit verschiedenen Arbeitszeiten. Und diese verschiedene Arbeitszeit erlaubt uns eine gute Versorgung.
Und wie können denn die Menschen, die Jemeniten, diese App benutzen? Weil dafür muss es ja auch Datenvolumen geben oder Handyempfang, Internet. Wie funktioniert das?
Der Internetservice ist ja ganz schlecht in Jemen, aber trotzdem gibt es doch. Ist ja ganz schwach, ganz schwer. Manchmal dauert das ewig, bis man die kostenlose App herunterladen kann. Das dauert, aber trotzdem, das sind die Leute, die unbedingt medizinische Hilfe brauchen. Die strengen sich an, bis sie das schaffen. Nach unseren aktuellen Statistiken, wir haben 28.000 Leute, die jetzt die App aktiv in ihren Handys haben.
Mit welchen Problemen wenden sich die Leute denn in der App an Sie? Also was haben die für gesundheitliche Probleme?
Also die Leute, die akut schwer verletzt sind, denen können wir nicht helfen, aber beraten doch. Ne? Wir beraten die Leute, die doch schon eine fest diagnostizierte Erkrankung haben, die nur, wenn sie es einmal zum Arzt schaffen, dann können die das nicht nochmal. Die Kosten sind ja ganz hoch und ganz erheblich. Diese Leute können wir weiter beraten. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, jeder Zweite, der in die Praxis geht, hat nur irgendwelche Störungen, aber kein organisches Problem. Diese Leute werden wir auch beraten und diese Leute, mit denen reden wir jeden Tag. Nummer drei, manchmal geht es nur um triviale Fragen. Wie kann ich das Medikament annehmen? Wir leiten die Leute in die richtige Richtung. Das ist das, was wir anbieten können.
Die kostenlose Tabibi-App heißt auf Deutsch Mein Arzt und kann eben aus der Ferne bei alltäglichen medizinischen Fragen helfen und eine erste Orientierung sein für Jemeniten. Danke, Marwan Abdulghafur, dass Sie mit uns gesprochen haben.
Okay, Dank.
Danke. Das war der Weltspiegel-Podcast. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns doch gerne. Habt ihr Themen, die wir unbedingt mal machen sollten, dann könnt ihr uns die auch gerne vorschlagen. Oder wenn ihr Kritik habt oder Anregungen, schreibt uns gerne in die Kommentare bei Instagram, Facebook oder YouTube. Oder ihr könnt auch eine Mail schreiben an weltspiegel.digital@ard.de. Ich sag's nochmal, weltspiegel.digital@ard.de. Wir freuen uns über jegliche Anregungen. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Petra Schmidt-Wilting und Heribert Roth. Redaktionsschluss für diese Folge war Freitagnachmittag, der 26. März.